Vorsicht heiß. Der Profil Klimapodcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Vorsicht heiß, dem Profil Klimapodcast. Mein Name ist Christina Hiebtmeier.
Und ich bin Franziska Tschugan.
Jeder Elternteil kennt das. Kinder haben wahnsinnig viele Fragen und oft weiß man auch als Erwachsener keine Antwort darauf. Die Klimakrise ist da keine Ausnahme. Treibhauseffekt, Erderhitzung, das Sterben der Eisbären, das Schmelzen der Gletscher, Waldbrände und Überschwemmungen. Wie spricht man mit Kindern über die Klimakrise? Und was ist den Kleinen überhaupt zumutbar?
Unser heutiger Gast wird uns dazu mehr erzählen. Er ist Geschäftsführer von UNICEF Österreich, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, und hat schon von Berufswegen mit dem Wohlergehen von Kindern zu tun. Herzlich willkommen, Christoph Jünger.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Herr Jünger, Sie haben ja selbst Kinder. Wie sprechen Sie denn mit ihnen über die Klimakrise? Tun Sie das überhaupt?
Natürlich, die Klimakrise ist bei uns zu Hause ein sehr, sehr großes Thema. Immer wieder, jeden Tag, in unterschiedlichen Bereichen. Einerseits, wenn wir wieder Newsmeldungen hören, was so in der Welt passiert. Und dadurch, dass ich beruflich sehr viel damit zu tun habe, wie die Klimakrise sich auf Kinder und Jugendliche in der ganzen Welt auswirkt, ist natürlich das auch ein großes Thema. Also nicht nur, was passiert bei uns, sondern was passiert im globalen Süden und wie sind alle Kinder und Jugendliche mit dem Thema konfrontiert. Und wir beschäftigen uns damit in unterschiedlichen Ebenen. Die eine Ebene ist, was können wir tun? Was sind Dinge, die wir als Familie, als Vater, was meine Tochter, die jetzt dann 16 wird, machen kann in ihrem persönlichen Umfeld, nicht nur im Tun, sondern auch im Reden. Was glauben wir, dass die Politik machen sollte in den Rahmenbedingungen? Wie sollte die Politik aus unserer Perspektive damit umgehen? Und natürlich ist auch dieses ganz große Thema, was passiert jetzt global mit uns, mit Kindern und Jugendlichen, und wie schaut denn die Zukunft aus? Und eine persönliche Bemerkung, natürlich stelle ich mir als Vater, so wie viele Menschen, vermute ich da draußen, immer wieder die Frage, haben wir zu wenig gemacht? Welchen Planeten hinterlassen wir unseren Kindern? Und ist es ausreichend, was wir jetzt tun? Und was sollten wir mehr tun, damit das, was wir da hinterlassen, nicht in einer Katastrophe endet? Schon für mich persönlich durchaus eine belastende Frage.
Jetzt haben Sie gesagt, Ihre Tochter ist schon 16 Jahre alt. Wenn wir jetzt über die Kleineren sprechen wollen, ab welchem Alter soll man denn mit Kindern über die Klimakrise reden? Ab wann ist Ihnen denn das zumutbar sozusagen?
Ich würde sagen, da gibt es keine Daumenregel, sondern in dem Moment, wo Kinder stehen, was um sie herum passiert und das für sich als Thema begreifen. Zu diesem Zeitpunkt ist es wichtig, mit Kindern natürlich jetzt sehr altersgerecht in den Diskurs einzusteigen und zu versuchen, Themen kindgerecht aufzubereiten und das, was Kinder beschäftigt, aufzunehmen. Da steht was ganz, ganz Wichtiges dahinter, nämlich eine ganz wesentliche Beschäftigung, die jeder von uns, wenn wir uns mit unseren Kindern und Jugendlichen beschäftigen, zuerst machen sollte, nämlich für uns oder für mich in dem Fall, mich damit zu beschäftigen, wie stehe ich dazu? Was beschäftigt mich? Was habe ich für persönliche Gefühle? Welche Gedanken habe ich dahinter, um mit dessen mal klar zu werden und dann mit meinem Kind oder mit Kindern und Jugendlichen allgemein gesprochen, dann auch in diesen Diskurs eintreten zu können. Wie geht es denn den Kindern damit? Welche Gefühle haben sie? Und je nach Altersgruppe ist das ganz, ganz unterschiedlich und kann auch in der gleichen Altersgruppe pro Kind sehr unterschiedlich sein. Daher ist es ganz wesentlich, dass Kinder sozusagen dort abgeholt werden, wo sie wirklich stehen durch die Eltern, und die kennen sie dann auch am besten, wie sie sozusagen altersgerecht mit ihren Kindern über das Thema sprechen können.
Wenn man jetzt altersgerecht mit sehr jungen Kindern darüber sprechen will, zum Beispiel, da gibt es ja dann immer Begriffe wie Treibhauseffekt zum Beispiel. Können Sie uns da ein Beispiel geben? Wie erkläre ich einem kleinen Kind den Treibhauseffekt?
Ein Beispiel, wie man Kindern generell das Thema erklären kann, ich kann da kurz zitieren. Wir Menschen nutzen sogenannte fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl, um Autos zu fahren, Flugzeuge zu fliegen und Häuser zu beleuchten. Jedes Mal, wenn ein Flugzeug und ein Auto startet oder das Licht angeschaltet wird, werden Treibhausgase in die Atmosphäre freigesetzt. Das kannst du dir so vorstellen. Diese Treibhausgase legen sich wie eine Blase um den Planeten. Dadurch wird das Klima aufgeheizt. Es ist wie, wenn du dich unter eine Decke legst, dir wird warm. So ist es auch bei dem Planeten, der von den Treibhausgasen zugedeckt wird. Allerdings ist es sehr schlecht für den Planeten. Er braucht keine zu warme Decke, die über ihm liegt, im Gegenteil. Durch die Wärme kommt es zu Wetterveränderungen wie Überschwemmungen und Stürme, und das ist ein großes Problem. Aber viele Wissenschaftlerinnen und junge Menschen arbeiten sehr hart daran, Lösungen zu finden und positive Veränderungen für die Welt zu bewirken. Und es gibt auch ganz viele Dinge, die wir selbst tun können. Das wäre so ein Beispiel, wie man das Thema grundsätzlich einmal erklären kann. Und natürlich gibt es zu den unterschiedlichen Begrifflichkeiten unterschiedliche Näherungen, je nachdem, wie alt das Kind oder die Jugendliche ist. Und was auch ganz spannend ist, dazu gibt es auch sehr viel Videomaterialien, Videoclips, die altersgerecht aufbereitet sind. Und Bilder, Bildmaterialien, Fibeln. Auch auf der UNICEF-Website ist da einiges zum Downloaden, wie man mit Materialien umgehen kann mit Kindern und Jugendlichen und unterschiedliche Thematiken, die eigentlich auch sehr komplex sind, gut zu erklären. Was spannend dabei ist, vielleicht nur in eine Klammer formuliert, selbst für uns Erwachsene ist ja Klimawandel ein sehr, sehr komplexes Thema, umstritten und durchaus schwierig zu verstehen. So gesehen ist es gar nicht leicht. Und es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir das unseren Kindern und den Jugendlichen erklären, weil es für uns selbst sehr, sehr oft unverständlich ist und viele Zusammenhänge ganz schwer zu erfassen sind.
Grundsätzlich soll man mit Kindern überhaupt Nachrichten schauen, also kleineren Kindern?
Kindgerechte Nachrichten, ja.
Also Sie meinen wirklich, also Logo ist zum Beispiel vom ZDF, glaube ich, das Kinderprogramm mit Nachrichten.
Es gibt Kinderformate, die wirklich kindgerecht aufgearbeitet sind, wo entsprechend Nachrichten so aufbereitet sind, dass sie leicht verständlich sind. Es gibt auch im ORF entsprechende Formate in unterschiedlichen TV-Anstalten. Also grundsätzlich ist es sicher keine Option, sozusagen sich abzuschotten, denn Kinder und Jugendliche leben ja auch außerhalb der Familie, nicht abgeschottet. Wir haben ja alle miteinander übers Handy sämtliche Nachrichten ständig in der Hosentasche. Das heißt, das jetzt abzuschneiden und nicht zu kommentieren, wäre nicht der richtige Weg. Es gibt da auch interessante Untersuchungen dazu, wie sich unterschiedliche Altersgruppen informieren, und ältere Altersgruppen, das ist keine große Überraschung, informieren sich tendenziell eher über klassische Medien, TV oder Zeitung, und jüngere Altersgruppen informieren sich sehr stark über soziale Medien, die uns ja ständig zugänglich sind. Und wir sind da mit einer Myriade von Informationen konfrontiert. Das heißt, da ganz, ganz wichtig, Kindern und Jugendlichen da auf eine Reise zu gehen, damit sie sich auch mit uns gemeinsam auseinandersetzen. Naja, wie bewerte ich denn solche Informationen? Oder wann schaue ich mir sowas an? Beispiel: wohl nicht am Abend vorm Schlafen gehen, sollten wir uns das anschauen, sondern zu einer Zeit, wo wir dann noch die Gelegenheit haben, miteinander drüber zu reden. Und dann sozusagen eine Pause zu machen und dann schlafen zu können, sodass es verarbeitet werden kann.
Jetzt ist es schon als Erwachsene relativ schwer manchmal, das auszuhalten, weil es halt die Folgen der Klimakrise auch sehr dramatisch sind zum Teil. Was kann man denn tun, damit man die Kinder nicht nachhaltig frustriert, sondern auch irgendwie noch Hoffnung lässt?
Hoffnung ist ein wichtiger Begriff. Wir stehen als Organisation für Hoffnung, und es ist ja ganz, ganz wesentlich, dass wir die Hoffnung niemals aufgeben, denn wenn die Hoffnung nicht mehr da ist, dann haben wir auch keine Aktionsmöglichkeit mehr. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu formulieren, wir tun was. Wir haben die Möglichkeit, was zu tun, und den Kindern auch dieses Gefühl zu geben, es ist möglich, wir können was tun, wir können gemeinsam was machen, und es kommt auf uns alle auch ein Stück weit an. Wiewohl sehr wichtig zu bemerken ist, dass es nicht darum geht, die Verantwortung auf uns als Individuen abzuschieben. Also diese Balance zu halten, ist sehr, sehr wichtig, damit Kinder nicht so stark unter Druck kommen und das Gefühl für sich bekommen, naja, es liegt ja nur an mir. Sondern es liegt an der Gesellschaft, es liegt an der Politik, es liegt an Unternehmen, es liegt an unterschiedlichen Akteuren in der ganzen Welt, die in unterschiedlichen Ebenen dazu beitragen müssen, dieses Problem zu lösen. Ein Teil dessen sind wir als Individuen und damit können wir uns auseinandersetzen, was das unsere Beiträge dafür sein können.
Gibt es ein ganz konkretes Beispiel? Also vor allem ist ja die Ohnmacht schwer auszuhalten, als Erwachsene und als Kind wahrscheinlich ganz besonders. Haben Sie ein konkretes Beispiel, wie man das abfangen kann?
Ja, klar. Wenn wir uns in der Familie zusammensetzen oder ich mit meiner Tochter sitze, dann ist es immer wieder ein Thema, wenn ich es jetzt an mir selber festmachen darf. Was kann unser Beitrag dazu sein? Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Eine davon ist zu sagen, okay, wir verzichten aufs Auto. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, okay, wir essen weniger Fleisch. Eine andere Möglichkeit ist, auf unterschiedlichen Ebenen dazu Beiträge zu leisten, langsamer zu fahren und dadurch den Verbrauch des Autos zu reduzieren. Das sind so unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich als Familie damit auseinandersetzen kann, was unser Beitrag im konkreten Tun sein kann. Manchmal fällt es leichter, manchmal fällt es schwieriger, sich sozusagen damit auseinanderzusetzen, dass man auf was vielleicht verzichten darf. Aber da kommen wir ins Tun. Was auch ganz wichtig ist, mit Kindern und Jugendlichen ins Tun zu kommen, bedeutet auch, einen Bezug zur Umwelt und zur Natur herzustellen. Es gibt da einen Zusammenhang zwischen dem, je weiter Kinder und Jugendliche von der Natur weg sind, desto mehr Angst kann da, desto mehr fehlt der Bezug zur Natur und dadurch auch der Bezug zum Thema. Das heißt, mit den Kindern in die Natur gehen, die Natur erleben in einer Form und uns selber zu sehen, was da gerade passiert. Ja? Er spielt sich im Wald, das klingt jetzt recht trivial, aber es ist ganz, ganz wichtig, diesen Bezug, diese positive Erfahrung in der freien Natur herzustellen und dadurch diese Bezüglichkeit zu Klima und wie Klima auf die Natur wirkt, sozusagen im eigenen Erleben zu haben. Und diese Ohnmacht ergibt sich ja auch dadurch, dass Kinder und Jugendliche sehr oft einerseits damit konfrontiert sind, was alles passiert, eben aber nicht wissen, wie sie agieren können. Und ein weiterer Teilbereich dessen ist es, sich damit auseinanderzusetzen, wollen wir vielleicht dem Bürgermeister einen Brief schreiben? Oder gehen wir in die Bürgermeistersprechstunde und berichten dem Bürgermeister, dass uns das Sorgen bereitet? Oder vielleicht gibt es eine Veranstaltung zum Thema Klima, wo sich Erwachsene und Kinder und Jugendliche sich eine Stimme verleihen und sagen, wir möchten gerne, dass die Politik mehr dazu tut. Auch das ist eine Form zu agieren, sich einzubringen und weg aus der Ohnmacht hin ins Tun zu kommen.
Jemand, der sich ganz massiv eingebracht hat, war Greta Thunberg, schon als junge Schülerin. Ihrer Beobachtung nach, ist die ein Vorbild noch für Kinder und Jugendliche? Oder ist die schon rausgewachsen sozusagen als Role Model?
Eine interessante Frage, mit der ich mich jetzt so in der Form noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Das könnte ich gar nicht beurteilen. Ich glaube, das müssten wir Kinder und Jugendliche fragen.
Vielleicht ihre Tochter, was? Hat sie ein Greta-Poster im Zimmer?
Nein, hat sie nicht. Übrigens, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass wir sehr, sehr gerne über Kinder und Jugendliche sprechen.
Aber nicht mit ihnen.
Ihnen. Das heißt, das wäre eine ganz spannende Frage zu stellen. Und ich werde sicher meine Tochter fragen, inwieweit Greta Thunberg für sie ein Referenzpunkt ist. Hätte ich jetzt so nicht erlebt, aber das ist sozusagen, das ist jetzt sicher nicht repräsentativ. Aber wenn wir sozusagen aber jetzt den breiteren, großen Bogen nochmal spannen, was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, wenn wir davon ausgehen, dass das Klimawandel ein großes Thema ist und wie das Kinder und Jugendliche beschäftigt, ist es ja nicht das einzige Thema und macht natürlich auch sehr, sehr viel aus. Wir hatten Covid zwei Jahre lang, unglaublich viel haben Kinder und Jugendliche da einstecken müssen und erlebt in diesen zwei, drei Jahren. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben einen Gaza-Krieg, wir werden ja sozusagen von rechts, links, oben und unten mit Negativnachrichten konfrontiert. Und natürlich hat das eine große Auswirkung auf die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und vor allem auch in Österreich. Und das ist schon eine Gemengenlage und eine Situation, die das für Kinder und Jugendliche ausgesprochen schwer macht, positiv in die Zukunft zu schauen. Und es hat auch unlängst, circa eineinhalb Jahre her, eine Studie dazu gegeben zur mentalen Gesundheit weltweit. Und da müssen wir ja für Österreich folgen. Wir hatten es damals in einer Pressekonferenz sehr, sehr deutlich formuliert. Österreich ist da keine Insel der Seligen, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt, Kinder und Jugendliche in Österreich haben überdimensional mehr mentale Probleme als Kinder in anderen Ländern, als Kinder in Europa und als Kinder in der Welt.
Woran liegt das, glauben Sie?
Das ist eine gute Frage, die Ihnen in der Form jetzt wahrscheinlich schwer beurteilen, beziehungsweise liegen mir dazu zur Begründung keine Daten vor. Ich denke aber, das ist ein wesentlicher Punkt, wenn wir jetzt wiederum ins Tun und ins Agieren kommen wollen, da haben wir schon ein wesentliches Thema, das mentale Gesundheit an sich bei uns in Österreich. Ein Thema war, dass wir uns ganz gerne ausgespart haben und auch immer auf unser Gesundheitssystem schauen, da große Lücken bestehen und zu wenig an Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche besteht, dass sie sich da an entsprechende Organisationen wenden, dass da einfach entsprechende Betreuungsplätze da sind. Da haben wir zu wenig gemacht und auch zu wenig drüber gesprochen. Vielleicht ist das ein Thema. Das ist jetzt eine Mutmaßung und kann ich jetzt nicht faktenbasiert aussagen, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Art und Weise, wie wir in der Vergangenheit über dieses Thema nicht gesprochen haben, durchaus auch ein Faktor ist.
Was soll man denn tun, wenn man merkt, dass nicht nur die Klimakrise, sondern Sie haben die mannigfachen Krisen aufgezählt vorhin, Ukraine, Gaza und so weiter, wenn diese Krisen den Kindern so richtig Angst machen, wie kann man sie da am besten unterstützen, jetzt bevor man in therapeutische Einrichtungen geht, sondern wirklich zu Hause auch?
Vielleicht nochmal so zurück zu so allgemeinen, Themenbereichen, die wichtig sind im Gespräch, weil im Endeffekt geht es ums Gespräch. Geht es darum, zu erklären, zu erläutern. Und Ängste und Sorgen von Kindern und Jugendlichen mal primär ernst zu nehmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das ist sicher das Allerwesentlichste. Also sie sozusagen, dass sie sich aufgehoben fühlen mit ihren Ängsten und mit ihren Sorgen, die in jedem Fall da sind. Klimaangst ist ein Thema für uns. Und sie nicht allein damit zu lassen. Ich habe schon vorher erwähnt und ich möchte es nochmal erwähnen, weil mir das sehr wichtig erscheint, ist prinzipiell für uns einmal als Erwachsene uns zu überlegen, wie stehen wir selber dazu? Und was, für was sind wir bereit? Was haben wir Gefühle, uns deren klar zu werden? Warum? Besonders wichtig, weil unsere Aufgabe das ist, und das ist auch eine Beantwortung Ihrer Frage, unsere Aufgabe ist es, nicht unsere Ängste und Gefühle da in so eine Unterhaltung rein zu projizieren, sondern die Ängste, Gefühle und auch die Meinungen von unseren Kindern entsprechend ernst zu nehmen und aufzunehmen. Das ist einmal ein ganz wesentlicher Bereich. Und wenn Diskurs einer der wesentlichen Elemente ist, die dazu führen können, dass Kinder und Jugendliche sich aufgehoben fühlen, dann geht es ja darum, so ein Gespräch oder viele Gespräche vorzubereiten und uns zu überlegen, wann können wir solche Gespräche führen, die Kinder auch zu fragen, na, was verstehst denn du überhaupt unter Klimawandel? Was ist denn das überhaupt für dich? Um zu verstehen, was da Sorgen bereitet. Und dann in dem Gespräch dem Kind zuzuhören und das altersgerecht zu führen. Wir haben ja das ja auch schon bereits besprochen, mit den Kindern in die Natur zu gehen. Und dann in einem Schritt mit Kindern und Jugendlichen auch diesen Lösungsschritt zu machen. Also nicht nur die Probleme zu diskutieren altersgerecht und was so Auswirkungen sind bei uns und aber auch in der ganzen Welt, sondern eben auf diese Lösungen zu fokussieren und zu sagen, ja, wir können was tun. Und auch den Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, dass es viele Menschen gibt, denen es ähnlich geht, viele Menschen gibt, die sich mit dem Thema befassen und Lösungen suchen, und dass wir auch schon viele Lösungen gefunden haben und dass jetzt unsere Aufgabe ist, viele von diesen Lösungen umzusetzen auf den unterschiedlichen Ebenen, wo man diese Lösungen auch umsetzen kann. Und damit den Kindern auch dieses Gefühl zu geben, ja, es passiert ja auch was. Und es hängt ja nicht nur, es liegt nicht an dir, sondern es liegt an uns als Gesellschaft, an uns sozusagen, in der Politik, multilaterale Organisationen, an Unternehmen, in einer ganz großen Anzahl an unterschiedlichen Stakeholdern, die aufgerufen sind, dazu zu agieren. Und es gibt Hoffnung. Das, was passiert, dass wir uns der Problematik bewusst sind und dann wieder die Kinder zu ermuntern, wie ich vorher schon erläutert habe, zu sagen, gut, red mit deinen Freundinnen und Freunden drüber. geht es in die Natur und überlegt euch, was hat denn das für Auswirkungen, um so aus der Ohnmacht rauszukommen. Und vielleicht nur als Nebensatz, heute wieder als Schlagzeile, wie es sich auch bei uns auswirkt. Die Dürre in Sizilien zum Beispiel, wo einfach so sichtbar ist, dass Klimawandel nicht ein Thema ist, das überall anders ist und nicht bei uns, sondern auch bei uns ein großes Thema ist. Bei uns in Europa, bei uns in Österreich genauso.
Jetzt ist die Klimakrise aber auch ein Thema, das wahnsinnig stark polarisiert. Also wenn wir zum Beispiel an die Klimakleber denken, denen extrem große Wut oft entgegenschlägt, ist das aus Ihrer Sicht auch etwas, was diese Polarisierung, dass die Kinder auch zusätzlich belastet? Oder wie nehmen die sowas wahr?
Kann man gut vorstellen, dass das ein Thema ist, das tendenziell eher auf dieses "Werden wir ernst genommen" zurückzuführen ist. Wir hatten einen Wettbewerb, wo man Kinder und Jugendliche als UNICEF gefragt haben, wie sie sich ihre Welt vorstellen. Und es hat eine Einreichung dazu gegeben in einem Lied. Und einer der Textzeilen war: Es ist ihnen egal, dass die Welt untergeht. Es ist ihnen egal, dass die Welt nicht mehr lebt. Das sagt schon einiges. Ich würde nicht kommentieren wollen, ob das richtige Mittel ist oder welches die richtigen Mittel sind, auf diese Themen aufmerksam zu machen. Das ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe. Aber dass es darum geht, dass sich Kinder und Jugendliche ernst genommen fühlen. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr großes Thema ist und dass unterschiedlichen Klimaaktivistinnen dann sehr viel von dieser Energie der Polarisierung negativ entgegenschlägt.
Letztes Jahr haben 6 portugiesische Jugendliche 32 Staaten geklagt. Sie sehen aufgrund der mangelnden Bekämpfung der Klimakrise ihr Recht auf Leben verletzt. Macht die Klimakrise Kinder politischer oder ist das nur eine kleine Minderheit, die sich da so engagiert?
Wir haben ja solche Aktionen auch in Österreich gesehen. Und da würde ich jetzt einen subjektiven Eindruck vermitteln, weil mir dazu auch objektive Daten fehlen, die ich jetzt da nicht zitieren kann. Aber ich würde sagen, mein subjektiver Eindruck als Person jetzt in dem Fall ist, ich hätte nicht den Eindruck, dass es Kinder und Jugendliche politischer macht. Ich habe aber sehr wohl den Eindruck, dass sich Kinder und Jugendliche sehr, sehr stark bewusst werden, dass das Recht, das sie haben, auf eine gesunde Umwelt und das Rechte, die sie haben als Kinder und Jugendliche, verbriefte Rechte der Kinderrechtskonvention, nicht eingehalten werden. Und aufgrund dessen, dass sie aus diesem Ohnmachtsgefühl heraus, das wir vorher schon beschrieben haben, dass sie den Eindruck haben, es wird zu wenig getan. Ich habe diese Textzeile von einer Einreichung vorher vorgelesen. Kinder und Jugendliche in stärkerem Maße dazu bringt, sich auch auf politischer Ebene zu engagieren.
Wie schaut es denn in den Schulen in Österreich aus? Wird da ausreichend Wissen vermittelt zu diesem Thema? Steht es am Lehrplan ausreichend?
Ich denke, dass im Unterricht, das sehr, sehr stark auf das Lehrpersonal ankommt, wie immer. Und es ist durchaus wichtig, das Thema noch deutlicher in all seinen Aspekten auch im Unterricht zu beleuchten. Ob das jetzt in den aktuellen Lehrplänen wirklich ausreichend drinnen ist, kann jetzt momentan schwer sagen, dass wir viel mehr drüber reden müssen und dass wir auch viel mehr drüber reden müssen, wie schaut die Auswirkung in Österreich aus, wie schaut die Auswirkung in Europa aus, was tut der Klimaeffekt weltweit und in welcher Form müssen wir alle agieren, ist sicher Aspekte mal mehr noch berücksichtigen müssen. Und da gibt es eine ganz wesentliche Komponente, die ich da noch anführen möchte, nämlich eine der Verantwortung, die jetzt nicht Kinder und Jugendliche haben, sondern wir. Wir wissen, Zahlen, Daten, Fakten, dass ein Großteil des Klimaeffekts von wenigen Ländern verursacht wird, die industriell und industrialisiert sind, also von reichen Ländern. Und die Effekte des Klimaeffekts großteils Länder des globalen Südens trifft. Das heißt, das Thema der Klimagerechtigkeit ist ein wirklich, wirklich großes, weil im Endeffekt Kinder und Jugendliche, wenn man jetzt in der Altersgruppe bleibt, die besonders vulnerabel sind und besonders schützenswert, weil sie gerade in Entwicklung sind, und dadurch auch besonders gefährdet sind durch Effekte des Klimas, sei es jetzt der Sturm, sei es jetzt Dürre, wenig Wasser. dass wir in dem Bereich eine besondere Verantwortung haben, auch hier bei uns im Westen und in industrialisierten Nationen. Und auch das ist ein Aspekt, den wir stärker noch herausarbeiten müssen, denn es ist eine Verantwortung, die auch wir als Gesellschaften haben und der auch gerecht werden müssen in unseren Aktionen.
Sie haben da recht anschauliche Beispiele. Da gab es ein Projekt mit Tom Turbo und Thomas Brezina, auch von Ihnen und UNICEF. Ich glaube, da haben die Kinder einmal im Monat einen Brief bekommen von einem anderen Kind aus der Welt oder vom Tom Turbo. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ja, es ist eine 12-monatige Weltreise mit Thomas Brezina aus Tom Turbo, der unterschiedliche Länder besucht hat. Und einmal im Monat bekommen Kinder und Jugendliche, die sozusagen diese Patenschaft übernommen haben über ihre Eltern, einen Brief aus einem Land, das sie vermutlich nicht kennen. Und wo Zusammenhänge beschrieben werden und erzählt wird, wie es den Kindern dazu geht. Und ein ganz spannendes Beispiel ist ein Kind aus den Bahamas, dessen Haus zerstört worden ist von einem Wirbelsturm. Das er erzählt hat in diesem Brief, dass sehr, sehr viele andere Familien sehr stark davon betroffen waren, um dann zu erzählen, wie Organisationen, in dem Fall auch wie wir als UNICEF, ihnen geholfen haben, sozusagen das Haus wieder aufzubauen und Wasser zu haben und sozusagen alle Dinge wieder zu haben, die sie zum Leben brauchen. Um Kindern und Jugendlichen zu lernen, wie Menschen in anderen, Kinder und Jugendliche vor allem natürlich, in anderen Ländern leben, welche Probleme sie haben, die ganz unterschiedlich sind zu unseren, und ihnen mehr über den Kontext der unterschiedlichen Kulturen zu lernen, sozusagen.
Das bringt mich auch schon zur letzten Frage. Wir haben es jetzt auch schon in manchen Punkten schon angesprochen, aber gibt es Kindersendungen, Kinderbücher oder Projekte wie dieses, die Sie empfehlen können? Gibt es dieses Tom Turbo-Projekt noch? Kann man das noch irgendwie abonnieren?
Das Tom-Turbo-Projekt gibt es noch, das ist, kann man über die UNICEF-Webseite kann man das sozusagen unter Anführungsstrichen bestellen. Das ist eine Patenschaft, die einen gewissen Betrag im Monat kostet. Auch auf der UNICEF-Webseite gibt es einiges an Daten, Informationen, Materialien abzuholen, wie man mit Kindern über Klima sprechen kann, entsprechend altersgerecht, Unterrichtsmaterialien. Und es gibt auch sicher auf sehr, sehr vielen anderen Webseiten von Organisationen, sicher es ist der WWF, es ist Greenpeace, es ist auch auf diversen Fernsehstationen, es gibt auch von der UN eine Website, die Website des Regionalen Informationszentrums der Vereinten Nationen, wo man auch unter dem /Klimawandel spannende Informationen finden kann. So gesehen, ja, es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Und was da ganz gut ist, vielleicht uns Hinweis ist, sich das anzuschauen, zu schauen, wo finde ich jetzt Informationsmaterial oder Videos oder auch vielleicht Podcasts, wo ich das Gefühl habe, dementsprechend sozusagen dem, wo mein Kind gerade steht, am besten. Und dann diese Materialien mit Kindern durchzugehen. Und vielleicht möchte ich noch eine Anmerkung zum Schluss machen, die ich ganz besonders wichtig finde, dass es nicht darum geht, Kindern Informationsmaterial zu präsentieren, sondern mit Kindern gemeinsam auf eine Reise zu gehen. Und es geht ja nicht darum, dass wir alles erzählen und auch vorgeben, wir wissen alles, weil wir tun es nicht. Sondern Kindern zu sagen, boah, das weiß ich jetzt nicht, recherchieren wir das gemeinsam. Und schauen wir uns das gemeinsam an, wie der Zusammenhang ist oder wie wir das verstehen können oder was man da tun kann. Also diese Reise mit Kindern, zu recherchieren, sich was anzuschauen gemeinsam und dann gemeinsam zu lernen, ist ganz, ganz wichtig, um sich als Familie oder als Vater und als Mutter mit Kindern oder mit dem Kind mit dem Thema auseinanderzusetzen und entsprechend auch gemeinsam auseinanderzusetzen.
Wir haben auch sehr viel gelernt heute in diesem Gespräch. Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Christoph Jünger von UNICEF Österreich. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf X unter Profil_Klima folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via X oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Das war's für heute. Bis zum Sonntag in 2 Wochen bei Vorsicht heiß.
Vorsicht heiß. Der Profil Klima Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.